So, einen schönen guten Morgen von mir. Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ja, ich möchte euch alle begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus und möchte einfach nochmal kurz zu Beginn beten. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben, wenn ihr wollt. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir, Herr, weil wir dein Wort hören wollen. Wir wollen dich ehren und wollen von dir lernen und hören, Herr. Höre du auch diese Predigt, wirke du, wie du meinst damit, Herr. Amen. Ja, hier heute Morgen stand es nicht ganz klar, ob wir noch schaffen, in der Zeit zu kommen. Wir hatten Autostartschwierigkeiten und ich muss sagen, die Woche war für mich keine gute Woche. Ich bin ein Mensch, der eigentlich sehr positiv ist und der eigentlich nicht so in Sorgen schwimmt. Das ist nicht so meins. Ich bin eher jemand, der, ich würde sagen, versucht Realist zu sein, nicht zu sehr Optimist oder Pessimist, aber realistisch veranlagt, sage ich mal. Und lass mich nicht so schnell unterkriegen. Aber diese Woche irgendwie war es keine Woche, die so leicht war für uns als Familie, denn wir waren nicht so ganz konform, ihr habt es ja bestimmt auch mitbekommen, dass der Staat in die Familie reingreift und man quasi Entscheidungen nicht treffen kann, darf. Und damit hatten wir zu kämpfen. Die Woche ging auch schon seit anderthalb Wochen circa. War nicht so einfach, aber ja, deswegen hatte ich kein grünes Licht für eine Predigt. Ich hatte innerlich mich vorbereitet auf diesen Gottesdienst. Ich hatte auch eine Predigt schon davor aufgeschrieben und ich muss sagen, ich habe bis Freitagabends gekämpft. Morgens habe ich dann nochmal gebetet, samstags, und hatte dann diese Predigt, die also sehr spontan ist. Aber ich denke, sie kommt auch deswegen auch von dem Herrn und es soll ja auch nicht unser Wille geschehen, sondern der Wille des Herrn. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so gucke in die Nachrichten, wenn ich gucke in die Welt, in die Gesichter der Menschen, ich muss sagen, ich sehe sehr wenig Hoffnung, sehr wenig Freude. Einmal durch die Maske natürlich, aber wenn man die Nachrichten sieht, es kommt eigentlich nur eine negative Meldung nach der anderen. Und das ist bedrückend. Es ist bedrückend. Es kann wirklich bedrückend sein. Ja, und dann gibt es die Leute, die Maßnahmen sehr gut finden, dass es die Corona-Maßnahmen gibt. Dann gibt es die Leute, die überhaupt nicht gut finden. Und beide haben aber etwas gemeinsam. Beide Menschen haben Ängste. Ängste, was die Zukunft betrifft. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Die einen haben die Angst, dass die Maßnahmen nicht ausreichen, dass Covid-19 noch weiterhin bleibt. Danach sieht es ja auch aus. Man merkt, die Regierung ist auch am Verzweifeln in den Bereichen. Und die anderen haben Angst um ihre Freiheit, um die Rechte, die sie haben. Und somit sind beide Gruppen, sind quasi irgendwo, leiden sie unter der Angst, die gekommen ist mit dieser ganzen Pandemie. Und keine Angst, ich werde jetzt hier nicht über Corona oder irgendeine Position einnehmen. Aber ich möchte sagen, momentan sieht es in der Welt sehr dunkel aus. Das sah es offensichtlich so schon jahrelang nicht mehr aus. Und selbst in der Gemeinde merken wir diese Maßnahmen. Ja, wenn ich euch angucke, ich sehe eure Gesichter nicht ganz. Ich sehe halbe Masken und halbe Gesichter. Und da merkt man, kein Lächeln ist sichtbar. Und es ist bedrückend. Wir haben keinen Gesang mehr seit Dezember. Und es könnte sein, dass in Zukunft wieder der Gottesdienst verboten ist, untersagt ist. Also es ist eine Zeit, die, wenn man ohne Gott auch noch lebt, sehr elend ist und sehr hoffnungslos ist, weil es sieht so aus, dass diese Krise uns noch sehr, sehr lange begleitet, selbst wenn die Krankheit besiegt ist. Und ich bin mir sicher, dass der Grund für diese Krise ein Faktor ist, den wir alle gerne ignorieren, und zwar, dass Gott in unser Leben möchte und wir ihn nicht reinlassen wollen. In Deutschland spielt Gott keine Rolle mehr. Nach Gott wird nicht mehr gefragt. Die Welt insgesamt ist so weit technologisch entwickelt, dass sie sagt, sie brauchen Gott nicht in ihrem Alltag. Sie bestimmen selbst ihre Realität. Und auch in Gemeinden wird das Bild Gottes so weit verfremdet, dass möglichst alle Menschen reinpassen. Aber wir haben ein ganz klares Bild, wer Gott ist und dass man ihn fürchten sollte. Aber diese Faktoren spielen in der Moderne keine Rolle mehr. Und auch im Privaten. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Bezeugen von dem Herrn Jesus Christus, was er am Kreuz vollbracht hat. Da sehen wir auch irgendwo eine Gottesferne, selbst von Christen. Und das sind die Gründe, warum Gott sich abwendet von der Welt, sich abwendet von dieser Gottesferne, von dieser Lästerung quasi ihm gegenüber. Ja, die Politik hat so oft schon gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das. Aber Gott ist der Einzige, der das schafft. Wenn überhaupt es einen Ausweg gibt, dann ist es der mit Gott. Ein kleines Virus stellt momentan die ganze Welt auf den Kopf. Ihr kennt leider den Ausspruch auch, schlimmer geht immer. Es muss noch was Größeres kommen. Was muss kommen, damit die Menschen erkennen, dass sie Gott nötig haben? Und ich hatte diese Gedanken, die sehr traurig sind, die sehr bedrückend sind. Ja, ich möchte euch hier nicht fertig machen. Ich möchte euch erbauen. Und das kommt auch noch. Haltet durch. Und zwar das Lied kam in mir hoch. Ihr kennt das sicherlich auch. Und wenn nicht, dann lese ich einfach mal den Chorus vor, den Refrain. Kommt, atmet auf. Ja, kommt, atmet auf. Ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln. Nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben ein. Dieses Lied, ich möchte auch noch vorlesen, von wem es geschrieben wurde, und zwar von Peter Strauch, 1992. Es ist ein Lied, was wirklich sehr schön die Hoffnung beschreibt, die wir haben. Eine lebendige Hoffnung, eine herrliche Hoffnung, die die Welt nicht hat, die wir kennen und wissen. Wir müssen nicht die Nachrichten interpretieren, um zu wissen, was morgen kommt. Es reicht, wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen und wissen es dann. Und die Gemeinde müssen deswegen offen bleiben. Es ist ganz essentiell, dass Gemeinden offen bleiben, weil wir Hoffnungsträger sind. Wir haben hier eine Botschaft des lebendigen Gottes. Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünden. Er ist gestorben, hat sich geopfert und der Weg zum Vater ist frei. Diese Botschaft ist die wichtigste Botschaft in Zeiten dieser Krise, in der wir stecken. Und sie wird die wichtigste Botschaft sein, bis der letzte Mensch hier auf Erden die Erde verlässt. Und dennoch sehen wir irgendwo Maßnahmen auch in der Gemeinde. Und im 1. Petrus 4, Vers 17, da steht, dass das Gericht am Haus Gottes beginnt. Es beginnt bei uns Christen. Wir Christen, wir sehen diese ganze Situation sehr oft als, naja, theologisch. Es ist ein interessanter Fakt. Ja, das hat sich erfüllt. Der Herr kommt bald. Es ist schön, heilsgeschichtlich zu sehen, wie sich die ganzen Prophezeiungen erfüllt haben. Aber merken wir überhaupt, dass wir mit schuld sind an der Krise? Dass wir mit schuld sind, dass es quasi diese Krise gibt? Ich denke nicht. Ich denke, die erste Reaktion von Gemeinden war es, ja, wir machen einfach Online-Gottesdienste. Uns kann nichts passieren. Wir managen die Krise. Wir können das. Wir schaffen das. Und das Deutschland und weltweit, würde ich sagen. Und da sieht man, die Gemeinde kommt nicht zu einer Einsicht und hinterfragt sich. Die Gemeinde denkt nicht darüber nach, ob sie vielleicht auch mit der Grund ist für diese Krise. Vielleicht haben wir mittlerweile ein ganz falsches Gottesbild in Deutschland. Wenn ich Gott in der Bibel betrachte und der Gott, der gepredigt wird, dann sind das zwei verschiedene Wesen. Und das ist traurig. Es ist Zeit, dass wir wirklich zu Gott zurückkehren und diese Züchtigung, die diese Krise nämlich ist, akzeptieren. Buße tun und zurückkehren zum heiligen Gott. Und wir sehen das in der Geschichte Israels, im Volk Israel, immer wieder geschehen. Ja, das ist ein schönes Beispiel, sehr, sehr einfach. Erstmal ist Gott hat Israel erwählt, befreit es aus dem Land Ägypten. Die Israeliten sind so dankbar, sind so fröhlich. Und dann verraten sie Gott, beten irgendwelche Götzen an, entfernen sich vor Gott und sagen, naja, wir brauchen dich nicht. Und dann züchtigt sie Gott und sie kehren zurück. Hört sich sehr makaber vielleicht an, diese ganze Vorgehensweise, weil die sich immer wieder wiederholt. In der ganzen Menschheitsgeschichte verlassen die Menschen Gott immer wieder, immer und immer wieder. So auch wir in Deutschland ganz besonders. Und das Schöne an dieser Botschaft ist trotzdem, dass Gott uns nicht vergessen hat, dass Gott seine Kinder nicht vergessen hat. Er züchtigt ja die Israeliten nicht ohne Grund. Er züchtigt sie, damit sie zurückkehren. Und diese Botschaft ist quasi die Osterbotschaft. Ich weiß, sie ist erst 2 Wochen her. Wir hatten Karfreitag, Ostern, vor kurzem erst. Dennoch ist es die richtige Botschaft für diese Zeit. Wir stecken wirklich in einer Zeit, die so dunkel ist, dass wir diese Botschaft brauchen. Die Botschaft der Hoffnung, dass Jesus Christus lebt. dass er den Tod besiegt hat und wirklich mit seinem Blut bezahlt hat, damit wir, wenn wir Buße tun und wirklich das Leben ihm übergeben, komplett die Herrschaft quasi ihm abgeben, dass wir dann mit ihm in Ewigkeit verbringen können. Das ist die frohe Botschaft. Die gilt es zu predigen in der Krise und auch, denke ich mal, nach der Krise. Aber insbesondere zur Zeit, die vielleicht für den einen oder anderen sehr bedrückend sein kann und ist. Und wir sehen anhand der Bibel wirklich, dass sich alles erfüllt hat. Jede Prophezeiung, die sich erfüllen muss, damit Jesus Christus wiederkommt, ist erfüllt. Und die Zeichen quasi der Zeit, die technologische Entwicklung und Errungenschaften, die zeigen, dass mittlerweile der Antichrist die große Wahl hat, wie er seinen Plan durchziehen kann. Das ist alles vorbereitet. Der Herr kann jede Sekunde quasi wiederkommen und seine Gemeinde entrücken. Und wir sind kurz vor dieser letzten Stunde, wo der Antichrist danach an die Macht kommt. Und das ist wieder Heilsgeschichte, wie ihr merkt. Aber die praktische Anwendung daraus ist, dass die Gnadenzeit endet. Lieben, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, dann sind all die Menschen, die diese Botschaft gehört haben, nämlich dass Jesus Christus für sie am Kreuz bezahlt hat, aus Liebe sein Blut vergossen hat, sie wird zum Gericht, denn die Herzen danach werden sich verhärten. Sobald die Entrückung stattgefunden hat, wird nicht ein einziger Mensch mehr, der diese Botschaft davor gehört hat, zum Himmel kommen. Und das ist etwas, was wirklich wichtig ist, gesagt zu werden. Und nicht verschwiegen, das, was wir verschweigen dürfen, das dürfen wir nicht. Die Autorität besitzen wir nicht. Und deswegen möchte ich einfach aufrufen, deutschlandweit wirklich Buße zu tun, zurückzukehren zu dem Herrn, der unsere einzige realistische Option ist, aus diesem Chaos rauszukommen. Die Politik schafft es nicht. Und Corona mutiert weiter. Wer weiß, was noch dazu kommt. Ich will kein Schwarzmaler sein. Aber es ist realistisch. Wir sehen ja die Vergangenheit, das letzte Jahr. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, nutze die Zeit jetzt. Kehr um, tu Buße. Heute, nicht morgen. Selbst wenn du schon Christ bist, hinterfrag dein Christsein. Tu Buße. Was hast du denn zu verlieren? In der Welt gibt es momentan keine Hoffnung. Und wenn du Jesus Christus nicht gehörst, dann bist du nicht frei, sondern dann gehörst du dem Teufel. Das ist die Wahrheit. Wir haben keine große Wahl als Menschen. Wir sind entweder in der Knechtschaft des Teufels oder freigemacht durch das Blut Jesu Christi. Und wir verbringen eine Ewigkeit entweder im Himmel bei unserem Herrn Jesus Christus oder in der Hölle. Da, wo der Wurm nicht stirbt, da, wo die Qualen ewig auch anhalten. Das möchte ich keinem wünschen und wünsche ich keinem. Und deswegen stelle ich diese Frage, was hast du denn zu verlieren? Mach diesen Schritt und wag dein Leben wirklich ihm zu übergeben. In der Krise gibt es keine Hoffnung, außer die, die ich gerade genannt habe. Jesus Christus. Ja, Deutschland hat sich wirklich massiv abgesagt von Gott. In den letzten 20, 30 Jahren, ich würde sagen seit den 70er Jahren schon, sogar also 50 Jahre, hat Deutschland sich ganz stark von Gott abgewandt. Die Institution, die Gott berufen hat, die Familie, sie ist verlästert durch Scheidungen, betrübt, Abtreibungen und gleichgeschlechtlichen Ehen gelästert. Moral und Ethik sind am Boden. Es gibt die nicht mehr. Da reicht einmal ins Kino gehen, um das zu verstehen. Die Wissenschaft, erst letzte Woche gab es eine Meldung, ein großer wissenschaftlicher, erfolgreicher Durchbruch gab es jetzt in der Herstellung eines Mischwesens, was übrigens legal ist. Man kann Affen und Menschen ganz erfolgreich kreuzen. Wir sehen also, die Wissenschaftler spielen Gott, die Menschen spielen Gott und es gibt keine Tabus mehr. Es gibt kein Tabu mehr, was nicht Tabu ist. Es wird alles gebrochen. Alles im Namen der Wissenschaft, alles zur Selbstverherrlichung des Menschen. Und deshalb steckt Deutschland, deshalb steckt die Welt in einer Krise, die so düster ist, wie sie nur düster sein kann. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Für Gott ist es ganz leicht, das alles zu ändern. Es ist ein leichtes. Wir haben einen Gott, der die Welt erschaffen hat. Kein Gott, der unter Corona steht, sondern er lässt das ja alles zu. Ist die Frage, glauben wir das? Und ich möchte eine Geschichte uns aus der Bibel vorlesen oder ein bisschen schildern. Und zwar Mach mal einen Cut zum Thema Corona ein bisschen, gedanklich, und widmen wir mal uns in die Vergangenheit. Wir befinden uns im Jahr 500 vor Christus. Ja? Da gab es das zweite Großreich, und zwar das war das persische Großreich. Und der Herrscher zu der Zeit war Xerxes. In der Bibel lesen wir über ihn, dass er Ahasveros auch hieß. Und er hatte eine Königin, die Vasti. Und er hatte eine Winterresidenz, eine Burg, und das war die Burg Susan. Und dort gab es einen Mann, der ja eine Aufgabe hatte, ein Tor zu hüten. Er hatte da eine Funktion, er war quasi Hofbeamter, er war Beamter vom König, Angestellter auch dann. Und dieser Mann hatte aber eine sehr schwierige Aufgabe sich gestellt, und zwar eine Tochter zu erziehen. Eine Tochter, die ihm nicht selbst gehörte. Sie war weise quasi, also er hat sie als Pflegevater erzogen. Und er hat das sehr erfolgreich gemacht. Die Tochter hieß Hadassa, wir kennen sie eher unter dem Namen Esther. Und das Ganze lesen wir im Buch Esther. Und über die Erziehung von dieser Tochter, da können wir die Resultate lesen. Und zwar im Esther Kapitel 2, Vers 20. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt die ruhig mit auf. Also Esther Kapitel 2, Vers 20. Da lesen wir etwas über die Erziehung dieser Tochter. Und diese Tochter, muss ich noch vorweg vielleicht sagen, sie befand sich zu dieser Zeit, wo ich jetzt gleich lese, im Palast, in diesem Palast von diesem Herrscher, der über 127 Provinzen geherrscht hat. Und sie war auf sich das erste Mal alleine gestellt, denn sie war im Auswahlverfahren, im Casting quasi, die neue Königin zu werden. Weil die alte Königin nicht dem König geehrt hat. Sie hat ihm nicht gehorcht, und so wurde sie abgesetzt. So war das damals. Und jetzt war Esther quasi in diesem Auswahlverfahren im Palast. Und wir lesen, wie sie sich orientiert hat in diesem Palast. Also, Esther Kapitel 2, Vers 20. Esther aber hatte weder ihre Herkunft noch ihr Volk angegeben, wie ihr Mordechai geboten hatte. Denn Esther handelte nach der Weisung Mordechais, wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. Mordechai war dieser Mann, der sich dieser Herausforderung gestellt hat. Er war der Pflegevater. Und er hatte ihr gesagt, sag nicht deine Herkunft, weil Juden waren noch nie beliebt in der Geschichte. Und somit wollte er sich schützen. Und hier sehen wir im zweiten Teil dieses Verses, denn Esther handelte nach der Weisung Mordechais, wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. Das wünschen sich Eltern, wenn Kinder erwachsen sind, dass sie so weiterhin handeln, wie man ihnen das beigebracht hat. Also das, da sieht man, er hat erfolgreich erzogen, der Mann. Und das war nicht mal sein eigenes Kind. Und da sehen wir, ja, der Mann Mordechai, der hat irgendwas richtig gemacht im Leben. Denn Esther hat später auch noch ihr Leben riskiert, als er ihr sagte, riskier dein Leben für unser Volk. Die Zeit damals war nämlich noch schlimmer und hoffnungsloser als die Zeit heute. Die Zeit damals war nämlich so, dass das Volk Israels, die Juden, die hatten ein Datum, an dem sie hingerichtet werden würden. Und das können wir uns gar nicht ausmalen. Stellt euch mal vor, in Deutschland wäre das so. Wir wüssten ein Datum, da würden alle Deutschen ermordet werden. Und wir können nichts machen dagegen. In dieser Verfassung befanden sich diese Menschen da. Also eine schreckliche Situation, die wirklich noch schwärzer ist als die, die wir uns befinden. Da merkt man so, da kann man gut durchatmen auf einmal, wenn man so liest, dass es so schlimm war und heutzutage es so gut ist im Vergleich. Und trotzdem sehen wir jetzt einen ganz großen Glauben von einem Mann, der nichts Weltbewegendes gemacht hat, außer im Kleinen treu zu sein und seine Tochter zu erziehen. Und zwar lesen wir dafür Esther Kapitel 4, 14. Also hier hat Mordechai sie aufgefordert, wirklich zum König zu gehen, und wollte ihr danach Folgendes in Erinnerung rufen. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Also, er sagt dir, wenn du schweigst, wird Gott trotzdem zum Ziel kommen. Selbst wenn wir als Gemeinde schweigen, diese frohe Botschaft nicht weitergeben, wird Gott sie weitergeben durch jemand anderen. Wenn wir unsere Herzen schließen, wird er andere Wege finden. Das ist die Botschaft, die wir quasi hier indirekt auch sehen. Und das ist herrlich zu sehen, dass Gott zum Ziel kommt. Und ich finde es auch Hervorragend, ein Beispiel wie Mordechai zu haben, der wirklich im Kleinen, der nichts Weltbewegendes gemacht hat, sondern er war treu. Und er hatte einen großen Glauben. Und sein Glauben hat er auf dem Herrn gebaut. Er hat auf den Herrn gebaut, das Haus. Und am Ende lesen wir, dass dieser unbedeutsame Mann, der ohne große Werke, quasi weltliche Werke, da stand, erhoben wird zum zweiten Mann im ganzen Persischen Reich. Das war ein riesiges Reich. Gott belohnt großen Glauben. Er erfreut sich daran. Und hier sehen wir einfach, dass auch gefastet wurde, dass die Menschen sich Zeit genommen haben und ernsthaft die politische Lage, die Lage, die sie hatten, was sie bedrückt hat, ihre Anliegen vor Gott darzubringen. Machen wir das? Tun wir das? Wenn nicht, dann ist das hier eine Aufforderung. Lasst uns nächste Woche wirklich jeder Einzelne für sich zu Hause beten, jeden Tag für unsere Regierung, für Covid-19, dass das verschwindet aus unserem Leben und vielmehr, dass die Menschen wieder nach Gott fragen. Denn das ist das Einzige, was ihnen hilft. Es hilft ihnen nicht, aus der Krise zu kommen und dann zu sterben und in Ewigkeit in der Hölle zu sein. Das wird ihnen nicht helfen. Das bringt nichts. Das ist Augenwischerei, sage ich es mal so. Das wird nichts bringen. Es ist schöner, in Freiheit zu leben, natürlich. Aber es ist die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen. Also, wie beten wir? Wie beten wir? Beten wir großgläubig, wie Mordechai das gemacht hat? Ein Riesenzeugnis für uns. Der Herr, der kann mit Vollmacht eingreifen. Er hat alle Macht, wie ich vorhin gesagt hatte. Und er kann wie ein Wirbelsturm durch Deutschland gehen innerhalb von ein paar Sekunden und alles auf den Kopf stellen. Und da sehen wir ein sehr schönes weiteres Beispiel über wie mächtig Gott eingreifen kann, wenn Menschen wirklich mit dem Herz dabei sind beim Gebet. Sehen wir bei Josua. Ein ganz einfaches, schöne Verse im Kapitel 9. Josua Kapitel 9, Kapitel 10, die Verse 12 bis 14. Und zwar, ich möchte noch ganz kurz den Zusammenhang sagen. Josua hat zu der Zeit mit dem Volk Israel viel gekämpft und sie waren sehr schwach in dieser Schlacht. Und so hat Josua sich in seiner Schwäche zu Gott gewandt. Nicht in seiner Stärke, weil er alles konnte, sondern weil er nicht konnte, wendete er sich zu Gott. Und Gott erhörte ihn dann. Und diese Situation, die möchte ich einmal vorlesen. Also Josua Kapitel 10, die Verse 12 bis 14. Da redete Josua zu dem Herrn. An dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab und sprach in Gegenwart Israels, Sonne stehe still in Gibeon und du Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Aufrichtigen? So blieb die Sonne mitten am Himmel stehen und eilte nicht unterzugehen beinahe einen ganzen Tag. Kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Mannes hörte, denn der Herr kämpfte für Israel. Wenn wir für was auch immer beten, dass Covid-19 verschwindet oder dass die Regierung die Maßnahmen wegnimmt oder was auch unsere Anliegen sind oder dass wir hier als Gemeinde wieder frei sind, so wirklich unseren Glauben auszuleben, wie wir es sollten auch. Wir sollen dem Herrn Lieder singen, auch als Gemeinde. Das ist ihm ein Wohlgefallen. Daran hat er Wohlgefallen. Das ist sein großer Wunsch. Da sehen wir auch immer wieder, dass Engel das machen, wenn man einen Einblick in den Himmel kriegt. Und wir werden aufgefordert zu beten. Ist die Frage, beten wir mit Verstand oder mit Glauben? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin oft so jemand, der sehr stark im Verstand dann drüber nachdenkt. Ich bin Logiker, ich denke dann, ja, okay, bei den Maßnahmen vielleicht, dann ist Merkel weg, ja, dann kommt Söder, dann bleibt alles gleich. Aber der Herr kann, unser Herr kann machen, was er will, wenn wir beten. Wenn wir wirklich im Glauben beten, er hat die Vollmacht. Und das ist die frohe Botschaft quasi, die ich heute verkündige. Wir haben einen Herr, der lebendig ist, der im Herzen der Menschen wohnen möchte und der uns befreien möchte vor der Knechtschaft des Satans. Und im Josua, unser Kampf ist letztendlich ein Kampf des Geistes, nicht gegen Fleisch und Blut und somit auch kein Kampf der Logik. Es ist ein Kampf, der im Glauben stattfindet, von uns Christen. Und ich bin der Meinung, dass in jeder großen Menschheitskrise Christen es waren, die Gottes Hand gelenkt haben. Und das ist es auch an der Zeit, dass wir auch reifen als Christen und das anerkennen und die Verantwortung tragen als Christen. Jeder Einzelne für sich, aber auch als Gemeinde. Dass wir nicht einfach nur für uns leben und vor uns herplätscheln, sondern wirklich reifen als Christen, diese Verantwortung wahrnehmen und beten. Denn das ist das, wofür wir da sind auf der Welt, ja. Und wenn uns die Sorgen plagen, dann lasst uns gegenseitig mit Bibelversen erbauen. Lasst uns ermutigen, im Gebet tragen. Und im Petrus steht ja auch, werft eure Sorgen auf ihn. Das wollen wir tun. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Also schenken wir ihm doch das Vertrauen. Wir hatten vor kurzem, glaube ich, die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern. Karfreitag hatten wir das angesprochen. Lasst uns da mal ganz kurz aufschlagen noch und reingucken. Im Kapitel 24, Lukas, da ist diese Begebenheit, wo Jesus Christus mehreren Jüngern immer wieder begegnet und auch Schwestern. Und jetzt im Vers, ich möchte mal im Kapitel 24, im Vers 36 bis 43 vorlesen, um einfach nochmal auf den Glauben einzugehen. Denn das sind wichtige Themen heute, die wir haben, die uns wirklich auch weiterhelfen. Dafür stehen sie in der Bibel. Lukas 24, die Verse 36 bis 43. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihrer Mitte. Und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Wovon redeten sie? Sie redeten über die Geschehnisse, dass Jesus Christus gestorben ist, dass jetzt die Schwestern ihn gesehen hat, Maria Magdalena und weitere. Und dann kommt der, von dem sie reden, aus dem Toten und sagt ihnen, der Friede sei mit euch. Und das ist eine herrliche Zusage. Der Friede, was für ein Friede denn? Es ist der Friede Gottes. Es ist, die Versöhnung ist jetzt möglich mit meinem Vater. Ja? Die Ruhe möge in eure Herzen einkehren. Dieser Friede, Friede mit euch, das meint Jesus Christus hier an dieser Stelle. Wie reagieren jetzt die Jünger? Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meine Hände und meine Füße, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten, Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig und er nahm es und aß von ihnen. Also es ist erstaunlich, die Jünger, die ihnen wurde das gesagt von Jesus, ich werde wiederkommen, ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen, den Tempel aufrichten, wie er es schon verkündigt hatte und war quasi im Glauben kein Geheimnis, aber für den Verstand war es unmöglich zu greifen für diese Jünger. Sie konnten das nicht verstehen mit dem Verstand, dass jemand den Tod besiegen kann. Das überstieg quasi ihre logischen Fähigkeiten oder gerade da wehrte sich der Verstand gegen. Und wir sehen das auch bei den Emmaus-Jüngern. Das waren Jünger, die waren 3 Jahre mit Jesus Christus unterwegs. Viele Christen fragen sich, ja, warum haben die den Herrn nicht erkannt? Sie kannten wahrscheinlich seinen Mundgeruch morgens. 3 Jahre mit dem Idol unterwegs zu sein. Also es war nicht einer der Jünger Jesus Christus, sondern es war der Führer war. Den kannte man ganz genau. Man hat ihn genau betrachtet. Warum erkannten sie ihn nicht? Das hat nicht nur etwas zu tun mit den Augen, das Erkennen, sondern auch mit dem Verstand. Ob der Verstand die Erlaubnis gibt, dass man daran glaubt, dass der realistisch vor einem stehen kann. Ich bin mir sicher, der Verstand hat sich gegen den Glauben gewandt in den Momenten. Und deswegen konnten die Jünger einfach ihn nicht erkennen. Sie waren geblendet quasi von ihren eigenen Gedanken. Da sehen wir Unglauben, aber man muss die Jünger verteidigen. Sie hatten keinen Heiligen Geist. Wir schon. Wir sind in einer ganz anderen Situation. Wir haben den Heiligen Geist und haben somit, wenn wir richtig mit ihm umgehen, dem Heiligen Geist, und ihn nicht ständig betrüben, indem wir ständig sündigen und ihn missachten, haben wir offene Geistesaugen. Es ist die Frage, ob wir das wahrnehmen und ob wir immer noch kleingläubig sind oder ungläubig sind in dem Sinne. Nun, ich komme zum Schluss. Ich lese mal vor noch den Vers aus Jesaja, den ich sehr passend auch finde. Jesaja 40, die Verse 30 und 31. Gut, also Jesaja 40, die Verse 30 und 31. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Das passiert, wenn man aus eigener Kraft versucht, aus seiner verzweifelten Situation rauszukommen, besonders als Christ. Aus eigener Kraft strauchelt man, wird man müde, man schafft das nicht. Und jetzt kommt die herrliche Zusage. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist nicht einfach nur so eine Floske, sondern das trifft zu. Darauf vertraue ich, da vertraue ich mein Leben drauf. Die auf den Herrn harren, das heißt hart festhalten und andauernd festhalten, die nicht einfach nur kurz mal geglaubt haben und dann kommt das erste Problem und man schmeißt hin, weil es unangenehm wird für den Glauben. Das erleben wir ja jetzt auch zur Zeit. Das ist nicht so leicht, sich als Christ zu outen. Besonders als Freikirchler nicht. Der Neid wächst, warum wir aufhaben und andere Institutionen nicht. Aber was passiert, wenn man auf den Herrn hat? Man kriegt die neue Kraft, man kriegt die neue Hoffnung. Man fliegt auf mit Flügeln wie Adler. Adler sind nicht irgendwelche Vögel, das sind die Könige der Vögel sozusagen. Ja, also mit voller Macht fliegen wir auf, wenn wir auf ihn vertrauen. Und das ist das, was wir machen sollten, wenn wir uns bedrücken lassen, weil das kann uns auch geschehen, wie ich letzte Woche und eine halbe Woche davor hatte, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gerungen mit der Thematik als Vater, denn ich versuche, meine Kinder so gut ich kann zu erziehen, mit der Liebe, die ich habe, und dann geht es nicht plötzlich und man verzweifelt. Und wenn man nicht dann in die Bibel sucht nach der Hoffnung, dann verzweifelt man auch als Christ. Und deswegen ist es so wichtig für uns Christen, auch solche Verse zu hören und darauf zu bauen. Und ich weiß nicht, wie du gehofft hast mit Corona, dass diese Krise eine kurze Krise ist, dass es, was weiß ich, nach 2 Monaten eine spannende Zeit war und wir es heilsgeschichtlich als Ereignis eine Seuche abstempeln können. Und das war es, weil wir befinden uns mittlerweile im 2. Jahr und es ist kein Ende in Sicht. Nicht durch Impfungen, nicht durch die Politik. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen, und wenn du nicht Christ bist, dass du Christ wirst, dass du dein Leben ihm übergibst und ihm vertraust. Und zwar mit der Schwäche zu ihm kommst und zugibst, dass du nicht alleine eine Lösung aus deinen Ärmeln schütteln kannst. Das können wir nicht. Diese Fähigkeit haben wir nicht. Wir dürfen nicht vergessen, der Gegenspieler ist der Teufel. Und ich wünsche mir einfach für uns alle und für die Christen deutschlandweit, dass sie wirklich diese geistlich offenen Augen haben für Menschen, die in Not sind, für Menschen, die hoffnungslos sind. Denn es ist die Zeit, nicht um zu verschwinden und auszuwandern, sondern es ist die Zeit, um das Evangelium weiterzugeben. Die Ernte ist reif. Es liegt an uns zu ernten. Und diese Krise ist letztendlich ein Gnadengeschenk Gottes. Es ist Gnade, dass wir gezüchtigt werden als Volk. Denn es ist ein schlimmes Erwachen, wenn es so weiterlaufen würde. Es würde nur schlimmer werden in Deutschland. Die Gesellschaft entfernt sich immer mehr von Gott. Und leider ist sie immer noch nicht gebrochen. Sie kämpft immer noch gegen Gott in erster Linie. Und dennoch, wir haben die Botschaft, die Hoffnung lebt, Jesus Christus lebt. Und deswegen kommt, atmet auf. Amen.